Herr Jesus, du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Du kennst einen jeden. Du weißt, wer wir sind und was wir sind und woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir bitten dich, dass du uns heute unser täglich Brot gibst, das Brot, das wir brauchen, nicht nur für unseren Leib, sondern für unsere Seele, um deines Namens willen. Amen. Gestern haben wir gelesen, dass der Herr sagt, ich habe die wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann sagte unser Text uns, dass wir nicht um mir Liebe beten sollen, sondern gedenken, wo wir gefallen sind. Und dass wir zurückgehen und das in Ordnung bringen. Nun, es wäre schade, wenn wir uns heute Abend noch befinden, wo wir gestern Abend waren. Wenn wir nur höre und keine Täte gewesen sind. Aber wenn wir gehorsam waren und haben das in Ordnung gebracht, was wir in Ordnung bringen mussten, mit Gott und mit unserem Bruder, dann wird die Liebe heute Abend mehr glühen als gestern Abend. Können Sie sich eine Gemeinde vorstellen, wo jedes Glied der Gemeinde ein brennendes Herz hat? Nicht wo nur Rauch ist, so wie ein Prediger seine Kinder fragte in der Kinderstunde, ist es wohl recht, dass ein Christ raucht? Stand ein kleiner Bub auf und sagte nein. Er sagt, wieso? Warum nicht? Er sagte, wir sollen nicht rauchen, wir sollen brennen. Und sagte der kleine Junge, das hatte er begriffen, dass wir brennen sollen, dass wir eine brennende Liebe, eine verzehrende Liebe in uns haben, zu Gott und gleichzeitig zu unseren Brüdern. Und dazu noch eine glühende Retterliebe zu denen, die draußen stehen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und wie geschieht das? Das geschieht dadurch, dass wir unser Leben im Lichte des Wortes Gottes prüfen und dass wir uns auch im Lichte der ersten Liebe, wie sah unser Leben aus? Welch eine Qualität war das? Im Anfang. Denn was wir brauchen, ist ja Qualität und nicht Quantität. Liebe 200 Menschen, die in rechter Haltung und in rechten Verhältnis zu Jesus sind, als 20.000, die das nicht sind. Und zwar Liebe 2. Mit den Zweien kann man mehr anfangen als mit 20.000. Die nicht mit Gott in Ordnung sind. Was kann Gott nicht schaffen durch einen Menschen, der ein brennendes Herz hat für Gott? Und ein jeder unter uns schaut nicht, wie jung wir sind oder wie alt wir sind. Keine ist zu alt und keine ist zu jung. Die erste Liebe muss in unserem Leben eine Tatsache sein. Sonst sind wir nicht gefallene Engel, aber gefallene Christen. Und dann müssen wir uns zurückkehren zum Herrn. Nun zu dem nächsten Sendschreiben, wie wir es in Offenbarung 2, Vers 8 bis 11 aufgezeichnet finden. Vor dem ich dieses Wort lese, diesen Text lese, möchte ich nur erwähnen, dass Johannes uns sagt, als der Herr Jesus sich ihm offenbarte und ihm befahl, durch seinen Engel dieses niederzuschreiben, sagte, dass er auf der Insel Patmos war, im Geiste, am Tage des Herrn. Oder am Tage des Herrn im Geiste. Wir verstehen das so, dass das am Sonntag war, des Herrn Tag, Tag seiner Auferstehung. Darum haben die Christen sich am ersten Tag der Woche versammelt. Das war für sie der Tag des Herrn, der Tag, da Jesus auferstanden ist. Aber ich glaube auch, dass man das so annehmen kann, dass auch diese Stunde eine Stunde des Herrn sein soll. Und dass auch der heutige Tag ein Tag des Herrn sein soll. Ich hoffe, dass Sie vorbereitet zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Würdig, nicht wie die afrikanische Frau, sondern dass sie sich darauf vorbereitet haben und dass sie gebetet haben und dass sie wohl gesagt haben, Herr, lass dieser Tag auch ein Tag des Herrn sein. Lass es dein Tag sein in meinem Leben. Lass diese Stunde deine Stunde sein, dass wir ihm ganz ausgeliefert sind, ohne irgendeine Zurückhaltung. Man kann ja in den Gottesdienst gehen mit einer Verschlossenheit, mit einer Zurückhaltung und nicht dem Worte Gottes und dem Herrn und dem Wehen des Geistes Gottes offen dastehen. Das wäre aber ein trauriger Zustand, wenn wir so uns dem Herrn nahen. Ich meine nicht, dass wir uns etwas Bösem öffnen sollen. Auf keinen Fall. Aber dem Wehen des Geistes Gottes und das Wort Gottes, da sollen wir die Toren weit aufmachen, dass der Herr der Herrlichkeit einziehen kann bei uns. Und dass alles andere hinweggetan ist, dass jede sich dem Herrn öffnet und sagt, der Herr, lass da nicht sein in meinem Leben, das dich im Wege steht. Gar nichts. Sonst kann uns der Segen Gottes verloren gehen. Jesus kann an sie vorübergehen, wenn sie sich ihm nicht ganz ausliefern, ergeben. Und sagen, Herr, ganz, dies soll deine Stunde sein in meinem Leben. Auch wenn meine Vergangenheit war, wie sie war, gut oder schlecht. Aber jetzt, Herr, wirke du nach deinem Wohlgefallen in meinem Leben. Es war dem Apostel möglich, dass der Herr sich ihm offenbaren konnte. Es war ein Tag des Herrn in Johannes sein Leben. Der Herr konnte wirken, wie er wollte. Es war sein Tag im Leben des Apostels. Es kann ja auch Sonntag sein und wir sind dem Herrn zu. Ein geschlossenes Herz und geschlossene Ohren. Aber möge der Herr uns die Gnade schenken, dass dies wirklich eine Stunde und ein Tag des Herrn ist in unserem Leben. Und dann sagt er uns, er war im Geist. Wenn der Apostel nicht im Geist gewesen wäre, dann hätte er wohl diese Offenbarungen nicht empfangen. Lieben Freunde, wir müssen in der rechten Stellung sein, die rechte Haltung haben, das rechte Verhältnis zu Gott. Sonst kann uns das Wirken Gottes vorübergehen. Das war nur ein Wort der Einleitung und Zubereitung. Und nun zu unserem Text. Sendschreiben an Smyrna, Offenbarung 2, 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die das sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Soweit. Dies ist, wenn nicht, der kürzeste Brief. Aber doch enthält er so viel, dass ich nur ein paar Punkte herausheben möchte aus diesem kurzen Brief. Und zwar, so Gott will, 4 Punkte. Der erste Punkt über die Drangsal, die Trübsal. Zweiter Punkt, 10 Tage. Dritte, deine Armut, aber doch reich. Und der letzte, die Prüfung, auf dass ihr geprüft werdet. Der erste Punkt, die Trübsal, die Drangsal. In Smyrna hat die Gemeinde sehr gelitten. Das war ja auch, wo Polycarp, der Bischof, als Märtyrer starb. Ein alter Mann, der wählen musste, ob er dem Herrn Jesus treu blieb oder nicht. Und er sagte, ich kann dem Herrn nicht untreu sein. In diesen 586 Jahren ist er mir nie untreu gewesen. Ich kann ihm auch nicht die Treue brechen. Und der dann in den Tod ging. Es war eine Gemeinde, die leiden musste. Natürlich haben sie nicht alle übereingelitten. Einige von ihnen wurden ins Gefängnis geworfen. Einige mussten sterben. Aber sie haben alle gelitten. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, hat schon viel gelitten in der Kirchengeschichte. Auch wir, wenn wir vielleicht nicht so leiden müssen und in der Vergangenheit gelitten haben, wie einige, vielleicht mal in der Zukunft, wer weiß. Trotzdem sagt die Bibel, wehe, wenn alle gut über euch reden und von euch reden. Wehe euch, lieben Freunde, wenn ein Christ nicht verfolgt wird, wenn die Menschen nicht Böses über ihn reden, ist er gar kein Christ. Dann taucht sein Christentum nicht. Eine Erweckung Kann man daran erkennen, wie tief die geht? Nach der Verfolgung. Wenn das tief geht, dann schweigt der Teufel nicht. Wenn der Teufel sein Reich zerstört wird, wenn ein Mensch ein brauchbares Werkzeug Gottes ist in seiner Hand, zu zerstören die Werke der Finsternis, dann fährt der Teufel herab wie ein Blitz vom Himmel. Der schaut nicht stillschweigend zu. Wenn sein Reich zerstört wird, dann setzt er alles dran. Und es ist ihm am liebsten, wenn er dazu Gläubige gebrauchen kann. Wenn er dazu Christen gebrauchen kann. Wer gottselig leben will, muss Verfolgung leiden. Und das ist die Seligkeit des Christen. Hat der Herr Jesus nicht selber gesagt, vor dem Estar, am Beginn seines Dienstes, seine Verkündigung bei der Bergpredigt: Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen, und so sie Böses über euch reden und sie daran lügen. Selig ist man nicht, wenn sie Böses reden und das stimmt. Dann nicht. Dafür bekommen wir keinen Lohn. Dann müssen wir Prügel bekommen. Keine Krone. Aber es gibt kein Verbundensein mit Jesus. Es gibt kein wahres Christentum ohne Verfolgung, ohne Leiden. Ohne Trübsal, ohne dass Menschen böse über einen reden. Die Apostel im Römerbrief, 5 Vers 3, sagt es: Das ist unser Ruhm. Das war der Christenruhm. Euch ist gegeben, nicht nur zu glauben, aber auch zu leiden. Das ist ein Vorrecht. Und Jesus sagt: Hüpfet und springet, freut euch, denn groß wird euer Lohn sein im Himmel. Es ist seltsam, wenn man Christen findet am Boden liegen, weil Menschen über sie Böses reden. Manche Christen können das nicht ertragen. Es ist zu viel für sie. Sie gehen darunter kaputt, werden zu Schanden. Aber wenn sie Lob empfangen, dann freuen sie sich. Aber wenn sie leiden müssen, dann ist es schwer. Dann murren einige. Das gefällt ihnen nicht. Aber Jesus sagt: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Freut euch. Drangsal, lieben Freunde, muss dort sein in unserem Christenleben. Da müssen wir mit rechnen. Sonst taucht unser Christenleben nicht. Damit sage ich nicht, dass wir ein schlechtes Gerücht haben müssen unter den Ungläubigen. Ganz gewiss nicht. Aber wehe uns, wenn alle gut über uns reden. Erster Punkt. Also, die Drangsal, Verfolgung, Leiden um Jesu willen. Der zweite Punkt, ganz kurz gefasst, der zweite, 10 Tage. 10 Tage lang, sagt der Herr Jesus, werdet ihr Drangsal haben. Wenn wir leiden, wenn wir durch Schwierigkeit gehen, dann ist es uns ein Trost, dass es nur eine gewisse Zeit sein wird. Und wenn die höllischen Mächte alles dran setzen, können wir uns freuen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Das geht nur so lange, wie Jesus, wie Gott das ihnen erlaubt. Nicht eine Stunde Länge. Und was sind 10 Tage? Die sind zu kurz. Und wenn wir unser ganzes Leben leiden müssten, und wenn wir noch 100 Jahre leiden müssen, was sind 100 Jahre? Weniger als 10 Tage im Vergleich mit den Ewigkeiten, mit der langen Ewigkeit. Diese Zeit Leidens ist ja gar nicht zu vergleichen mit der Zeit der Herrlichkeit. Und wenn wir leiden, sagt Petrus, ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. 10 Tage lang. Man kann meinen, ja, jetzt wird es aber einem zu schwer. Jetzt kann ich das nicht mehr ertragen. Aber das kann man. 10 Tage lang hat der Herr den Feind erlaubt, diese Gemeinde zu plagen, zu verfolgen, ihr Blut zu vergießen. Als Jesus vor Pilatus stand und Pilatus sich ärgerte über ihn und sagte, warum antwortest du mir nicht? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen und loszugeben? Der Herr Jesus sagt, die Kraft und die Macht hättest du nicht, es sei denn, dass sie dir gegeben wird von oben. Auch der Feind kann nicht den kleinsten Finger bewegen, ohne dass es ihm gegeben wird. Auch der Feind ist in der Hand Gottes. Auch die Verfolgung und was Menschen reden, das geht nur so weit, bis Gott sagt, so, stopp, nun ist es Schluss. Nur so lang, wie Gott es erlaubt. Aber denn andererseits, wenn Gott das bestimmt hat, 10 Tage lang Drangsal, Trübsal, Leiden, 10 Tage lang, wenn Gott in seinem ewigen Plan und Ratschluss das beschlossen hat, dann müssen wir geduldig das ertragen. Und tragen und erdulden. Und dürfen nicht am 7. Tag oder 8. Tag oder 9. Tag sagen, so Herr, jetzt nicht mehr. Und uns dagegen aufbäumen. Das geht nicht. Dann kommt Bitterkeit in unserem Herzen, Sogar gegen Gott. Sein schauderhafter Zustand. Aber das kann der Mensch sogar gegen Gott sich rächen, gegen Gott sich aufbäumen. Bei uns in Afrika ist ein Farmer mit einer großen Farm, tausende Hektar Mais hat der. Und das sah gut aus. Und vor einigen Jahren kam ein furchtbares Hagelwetter. Und in einem Nu wurde alles zerschlagen. Da wurde dieser Mann, dieser Farmer so wütend, dass er in seinen Wagen fuhr, hin zum Maisland ist aus dem Wagen gestiegen und hat mit der Faust nach Gott gewiesen, nach dem Himmel. Und Gott verflucht, dass er solches getan hat. So hat er sich gegen Gott aufgebäumt. Einige machen das nicht so weit, gehen so weit, wie Adam das gemacht hat, als er gesündigt hat. Beschuldigte er nicht nur seine Frau, sondern sogar den lieben Gott. Und sagt, Gott, das habe ich getan, aber meine Frau hat mich dazu bewegt, die du mir gegeben hast. So weit geht der alte Adam. Bruder Ritzel hat vom alten Adam geredet, das steckt vielleicht auch in uns. Dass wir uns nicht nur gegen einen Menschen aufbäumen, sondern Gott beschuldigen, Gott beschmutzen mit unserem Dreck und Kot. Anstatt, dass wir Buße tun und sagen, Herr, ich habe gesündigt, verzeih mir. dass wir unsere Sünden gestehen und bekennen und sagen, o Herr, sei mir Sünde gnädig. Sei mir Sünde gnädig. Dass da Bitterkeit ist in unserem Leben, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört. Wir bitten, beten vielleicht, dass mein Kind darf nicht sterben, aber dann stirbt es. Sag, nein, im Glauben erfasse ich das. Gott kann mein Kind nicht sterben lassen. Können wir Gott vorschreiben? Ist er unser Schuljunge? Sind wir sein Lehrer und sein Ratgeber? Gott ist souverän. Er kann wirken, wie er will. Er stellt sich hier vor als der, der sagt, ich bin der Erste. Der Herr Jesus offenbart sich hier als der ewige Gott, der alleinige Gott, der Erste. Es gab keinen Gott außer ihm. Er ist der lebendige Gott. Er ist aber auch der Letzte. Er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und wir sind dazwischen. Selig ist der, der sich ihm ganz ausliefert und sich seinem Willen beugt. Dazu kann ich vielleicht einige Beispiele gebrauchen. Bei uns war ja das Mädchen, die so schwer krank war, uns wurde immer schlimmer. Die Eltern brachten sie zu uns, wir haben gebetet. Gott sei Dank, Bantu ist auch ein Ort des Gebets, da kommen auch die Kranken. Tagtäglich haben wir ein Spital, wo für die gebetet wird. Und dieses Mädchen wurde gebracht, aber die Krankheit wurde immer schlimmer. Wir konnten das nicht verstehen. Trotz allem Beten, trotz aller Verheißungen, bis sie starb. Aber als sie gestorben war, hat Jesus sie wieder lebendig gemacht. Da konnten wir ihn nur anbeten und sagen, Gott sei Dank, wir danken dir, Herr, dass du unsere Gebete nicht erhört hast. Denn dadurch hast du deinen Namen viel mehr Ehre gebracht. Sonst wäre sie gar nicht gestorben und wäre sie nicht auferstanden. Hätte der Herr sie nicht lebendig gemacht. Gott kann wirken, wie er will. Er ist der Erste. Er ist der souveräne Gott. Er kann wirken, wie er will. Aber es ist nicht bei jedem so. Gottes Wege sind verschieden in unserem Leben. Eine andere Person, die kam und war schlimm krank, und der Arzt sagt, sofort eine Operation. Mann und Frau kamen. Und der Mann sagt, bete für meine Frau. Gott kann die auch heilen. Wir haben gebetet, aber Gott heilte sie nicht. Und sie musste ins Spital. Und operiert werden. Und der ungläubige Arzt, nach der Operation, kam er heraus, ging zu dem Mann und sagt, es ist ein Genuss, um einen Menschen auf dem Operationszimmer zu haben, der nicht ist wie andere Menschen, dessen Leib rein ist. Wissen Sie, dass Ärzte sogar die Herrlichkeit Gottes sehen können in einem Leib, der ein Tempel Gottes ist, der nicht im Dreck und Schmutz lebt? Dass ungläubige Ärzte sagen, wir können das nicht erklären. Sind Sie vielleicht Christ? Ist Ihre Frau eine Christin? Wir spüren etwas, wenn wir an den Körper schneiden. Dazu wurde der Name des Herrn geirrt, dadurch. Und dazu hat der Herr sie nicht angerührt, sondern seine Herrlichkeit und Macht offenbart, so dass der ungläubige Arzt etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen konnte bei der Operation. Und dann gibt es auch das, dass man betet
und dem Mensch, das geht nicht, wie wir es uns denken. Gottes Wege sind ja nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und da dürfen wir uns nicht aufbäumen. Paulus hat dreimal ernstlich gebetet, hey, nehme diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und das dritte Mal sagt der Herr, Paulus, lass dir meine Gnade genügen. Dazu die 10 Tage. Es muss uns um den Willen Gottes gehen. Und dem Willen Gottes. 10 Tage lang. Und dass man sagt, Herr, bis zu deiner Stunde, bis zu dem rechten Augenblick, aber mein Leben soll dir ganz ausgeliefert sein. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben, so wie im Himmel. Das ist schon der Vorgeschmack vom Himmel in unserem Leben. Wenn wir hoffen, um einst in den Himmel einzugehen und haben den Himmel nicht hier gefunden, suchen wir vergeblich nach dem Himmel jenseits des Grabes. Wer ihn hier nicht findet, findet ihn dort viel weniger. Und da brauchten sie sich nicht zu fürchten. Sie wussten, der Herr sagt, es kommt eine große Verfolgung über euch. Einige ins Gefängnis, in den Tod. Blut wird fließen. Ihr werdet verbrannt werden. In den Märtyrertod gestoßen. Aber nur 10 Tage. Was sind 10 Tage? Danach eine ewige Herrlichkeit. Wie wunderbar. Dritter Punkt. Die Zeit fließt so schnell dahin. Deine Armut. Aber doch reich. Wie oft ist das so, dass die, die arm sind, irdisch arm, reich sind, geistlich, wie der arme Lazarus. Das bedeutet aber nicht, dass alle Armen reich sind am Glauben. Bei uns sagen die Armen, darum stehlen wir, weil wir arm sind. Und darum sagt der Schwarze, wenn man etwas stiehlt von einem Weißen, ist es keine Sünde. Dann drückt der Herr, der liebe Gott, das Auge zu. Weil der Weiße ist ja der reiche Mann. Und der Schwarze ist der arme Lazarus. Ja, wenn man etwas stiehlt von einem anderen Schwarzen, dann ist es Sünde. Aber von einem Weißen nicht. Das werden die Kinder schon von kleins auf gelehrt. Dann freuen sich die Eltern, wenn das Kind zurückkommt oder der Arbeiter und hat etwas gestohlen vom Weißen, dann sagen die Eltern, das hast du gut gemacht. Das ist keine Sünde. Aber es stimmt auch, dass sehr oft, und erleben wir auch in Afrika, dass die Armen geistlich reich sind. Einen großen geistlichen Reichtum haben. Dazu gehört auch, selig sind die Armen, dass wir nicht reich sind, sondern zum Herrn kommen als die Armen. Eine geistliche Armut, die zum Reichtum führt. Reichtum, möchte ich dazu hinfügen, ist auch ein Segen. Abraham war sehr reich. Und der Herr sagt durch sein heiliges Wort an den Timotheus, sagt den Reichen, dass Gott ihnen reichlich gegeben hat zum Genuss. Das können sie auch genießen und zu ihrer Gottes gebrauchen. Das gibt es auch, dass ein Reiche geistlich reich ist, am Glauben reich. Aber wehe dem, der irdisch gut hat und reichlich, dem Gott gesegnet hat an irdischen Güten. Aber wo der irdische Reichtum größer ist als der geistliche. Wissen Sie, der reiche Mann, der vom reichen Mann, der plötzlich in der Nacht umkam, kam eine Stimme vom Himmel herab. Du Narr! Heute Abend fordere ich deine Seele von dir. Und ich will sehen, wem dieses gehört. Dein Reichtum. Gott nannte ihn ein Narr. Jede unter uns, dessen irdischer Reichtum größer ist als der geistliche, ist ein Narr. Gibt es einige Narren unter uns heute Abend? Ich möchte nicht wissen, wie groß ihr Reichtum ist. Sie brauchen mir nicht sagen, wie viele Pfennige sie haben, wenn sie zählen können. Aber ich möchte einen warnenden Finger erheben. Wehe, wenn sie reicher sind an irdischen Gütern als an geistlichen Segen. Dann bekehren sie sich. Denn sie werden gedroht mit diesem Wort, du Narr. Und dann sagt der Herr, so geht es und so ergeht es denen, die reich sind an irdischen Gütern, aber geistlich arm. Gott sei Dank, wenn sie reich sind, aber wehe ihnen, wenn der irdische Reichtum den geistlichen übertrifft. Brauche ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe es sehr oft wiederholt. Und ich hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe dadurch. Das sollen Sie zu Herzen nehmen. Und wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und schreie zu Gott und sagt, Herr, verzeih mir, rette mich. Rette mich. Wir werden gedroht. Wehe uns. Der Herr sagt, du Narr. Und dann sagt der Herr, füchte hinzu, so geht es denen, die reich sind. Aber in Gott sind sie arm. Deine Armut, aber reich. Seine gewaltige Herausforderung. Aber möge Gott schenken, dass wir das verstehen am heutigen Abend. Dann zuletzt, der vierte Punkt, damit ihr geprüft werdet. Die Drangsal, sagt der Herr Jesus, muss über euch kommen. Die Verfolgung, das Leiden, der Widerstand, der Gegenstand, die Opposition muss kommen, auf dass ihr geprüft werdet. Damit die Wahrheit ans Licht kommt, damit man sehen kann, ob es stimmt mit dem Glaubensleben, ob es stimmt mit dem Christentum oder ob das nur Schein ist. Prüfungen müssen kommen. Sogar Stumbling Blocks, Ärgernisse müssen kommen. Wer dem durchsehen, durch den sie kommen, aber sie müssen kommen. Warum? Wozu? So dass unser Leben geprüft wird. Im vorigen Brief haben wir gelesen, dass einige sich Apostel nannten und waren es nicht. Die wurden geprüft. Und als Lügner empfunden. Und es ist gut für uns alle, dass unser Dienst, unser Leben, unser Herz, nennen wir, was es wolle, dass das jetzt geprüft wird. Dass das Feuer jetzt kommt. Nicht ein Fegefeuer nach dem Tod. Lieber jetzt. Lieber jetzt. Wie schrecklich, wenn man lebt als Christ, und dann eins vor den Herrn erscheint und er sagt, ich kenne dich nicht. War alles Lug und Betrug. Warst kein echter, wiedergeborener Christ. Ein Namenchrist, ja. Gingst in die Kirche, ja. Ich hörte heute, dass 5%, etwas über 5 Punkt etwas in Deutschland in die Kirche gehen. Ja, das ist das Volk, das Missionare gesandt hat in alle Welt. Ein Mann Gottes sagt, wir müssen aber wachen, dass wenn wir die Heiden missionieren, dass wir nicht zu Heiden werden. Und jetzt ist Deutschland ein großes Missionsfeld. 5% gehen in die Kirche. Und was denken Sie, welch ein Prozentsatz von den 5% sind wahre, echte Christen? Was denken Sie? Das ist vielleicht nicht sehr viel von denen, die in die Kirche gehen. Wenn man zu den Ungläubigen geht und da hört, dann sagen sie, schau dich die Person mal an. Die geht in die Kirche, aber hört mal, wie sie fluchen kann. Arbeitet mal, lass die Person dein Chef sein oder Chefin. Oh, die wird so ungeduldig. Die wird so wütend, so ärgerlich, so zornig. Und das sind Christen. So weist die Welt noch auf diese 5%. Man muss nie zu einem Christen gehen und fragen, was er von sich selber denkt. Gehen Sie zu einem Heiden. Der hat größere Unterscheidung sehr oft als der Christ. Trübsal muss es geben. Drangsal, auf dass wir geprüft werden. Und dann können wir Gott nur danken und sagen, Herr, ich danke dir für diese Schwierigkeit, ich danke dir für diese Verfolgung, ich danke dir für dieses Afterreden, ich danke dir für dieses Leiden, denn dadurch werde ich geläutet, dadurch werde ich gereinigt, dadurch komme ich näher zu dir. Und das bewegt mich, Herr, dass ich nicht wie ein Narr dahin lebe und dann einst vor den Toren der Ewigkeit mit Schrecken erwache. Mann, das hat ja nicht gestimmt. Darf ich Ihnen etwas ganz Seltsames erzählen, das uns widerfahren ist in diesen Tagen? Ich hoffe, dass Sie es recht verstehen. Bei uns in Südafrika hat es einen ganz berühmten Mann gegeben, ein Prediger, der bekannt war als ein Mann des Glaubens. Es gibt viele bekannte, weltberühmte Prediger jetzt, die sagen, wir haben unseren Impuls durch diesen Mann erlebt. Große Wunder sollen geschehen sein durch diesen Mann. Wenn er für Menschen betete, kippten sie um. Und Großes geschah von diesem. Es erscholl übers ganze Land die Wundertaten. Und welch ein Mann des Glaubens da war, der war. Starb aber vor einiger Zeit. Vor ganz kurzer Zeit. War kein alter Mann, nicht sehr viel älter, als wir sind. Und man war darüber erstaunt. Denn nach den Taten hätte der wohl lange leben können. Und nach seinem großen Glauben. Aber ich richte nicht und Sie richten auch nicht. Aber hören Sie sich diese Geschichte an. Jetzt in diesen Tagen kam eine Person zu uns auf die Missionsstation. In große Not. Eine Person aus der Gemeinde. Wir wissen nicht, was anzufangen. Ja, was ist dann? Etwas Schreckliches. Ja, was? Die Frau unseres verstorbenen Predigers kann nicht mehr in ihrem Schlafzimmer schlafen. Warum nicht? Es wird ihr zu viel. Die wird dabei mager. Was sagt man auf Deutsch, kann man das sagen? Die körperlich nimmt sie ab. Verliert Gewicht. Ja, warum? Ja, ihr Mann, der plagt sie jede Nacht. Der kommt zu ihr und sagt, du, ich kann nicht in den Himmel. Ich bin verworfen. Die Frau sagt, wieso? Er sagt, als ich für die Menschen betete, mit Handauflegung, habe ich das mit okkultischen Händen gemacht. Das war keine reine Sache. Das waren okkultische Mächte. Die zweite Sache, ich habe es um des Geldes wegen getan. Bei mir ging es ums Geld.
Das gibt es auch in Südafrika, dass wenn einige Kollekten haben, dass sie keinen Teller oder keine Büchse haben, sondern ein Netz, wodurch das Silbe die Groschen durchfallen. Und dann schämt der Mensch, ich würde da Groschen hinein, das fällt ja gleich durch. Da kann man nur Papiere. Und bei uns haben wir dann auch grüne Papiere. Wir haben nicht die Partei der Grünen, sondern grünes Geld. Das ist nicht nur ein Rand, das sind 10 Rand. Dann sagt man, Gott liebt die Grünen. So muss man vorsichtig sein im verschiedenen Land. Wenn ich das hier sage, dann denken Sie wohl an die Grünen. Ich weiß nicht viel von denen. Ein Deutscher sagt mir nur, die sind wie die Tomaten, die sind grün und nachher werden die rot. Aber damit sage ich nichts. Ich sage nur, was einer mir gesagt hat. Und diese Mann sagt, bei mir ging es ums Geld. Nun, lieben Freunde, ich will Ihnen gleich sagen, wir haben es nicht mit den Toten zu tun. Ich glaube, der Mensch stirbt und geht in den Himmel oder fährt in die Hölle. Und ich habe nicht Zeit danach, dass das von großer Bedeutung ist, was mir die bösen Geister sagen. Das ist ja ein Spuk. Das ist ja ein Geist. Ich glaube nicht, dass das der Mann ist. Der Mann ist im Himmel oder in die Hölle. Ich glaube, dass das ein Spuk ist, ein Geist. Und ich weiß auch, dass der Teufel ein Lügner und der Vater der Lüge ist. Aber gleichzeitig lesen wir auch in der Bibel von den 7 Söhnen des Kephas, des hohen Priesters, als die den Raum verließen, nackt und verwundet, nachdem sie sagten, Paulus kennen wir. Wir wissen auch, wer Jesus ist. Das wissen die Teufel auch. Aber wer seid ihr? Und als die Christen das hörten, kam eine große Furcht über sie. Sie sagten, ach nicht, das nur Dämonen und böse Geister. Eine große Furcht kam über sie und sie bereinigten ihr Leben. Sie gestanden ihre Sünden öffentlich und sagten, das soll uns nicht einst so ergehen. Die Gemeinde ist erschüttert. Die Gemeindeglieder wissen nicht, was damit anzufangen. Die sagen, wie ist solches möglich? Aber manch eine prüft sich und sagt, wie sieht es bei mir aus? Geht es bei mir ums Geld? Ging es bei mir um okkultische Mächte? Stimmt es bei mir? Und nicht nur die Gemeinde, sondern auch wir haben uns zu fragen. Nicht nur wegen dieses Erlebnis des Spuks in diesem Hause und dieser Frau, sondern, dass wir uns im Lichte Gottes sehen. Wie sieht es aus in meinem Leben? Darum erlaubt Gott auch die 10 Tage. Die sollen dazu dienen, dass wir geprüft werden. Dann werden wir in die Schale Gottes gewogen, in der Waage Gottes. Dann kommt die Wahrheit ans Licht. Daran erkennt man, was geschieht. Wissen Sie, ein Mann, ein alter Christ, der wollte auf die Eisenbahn steigen und war schon alt und gebrechlich. Und als er seinen Fuß auf die Eisenbahn tat, da ging der Zug. Und ein Bein mit und ein Bein war noch auf den Betonboden. Und der Mann fiel zwischen Eisenbahn und die Mauer, die Wand. Da wurde mitgerissen, das Zeug
blieb stecken am Zug. Und der Zug schleppte diesen alten Greisen mit. Die Menschen, die dort standen, die ihn begleiteten, wussten nicht, was zu sagen. Hörten aber, wie er sagte, Herr, dir sei Dank. Ich preise dich, wie sein Kopf an die Eisenbahn rede und denn an diese Mauer geschlagen wurde. Hörten sie nur Lob und Preis aus seinem Munde. Und so wurde er zermalt. Das Unglück, das über ihn kam, das furchtbare Unglück, brachte Süßes, ein kostbarer Geruch dem Allerhöchsten. Da kam ans Licht, was in ihm war. Wenn alles ruhig ist und gut, dann kann auch der Teufel stille liegen im Herzen. Aber treten Sie mal den Menschen auf den Zeh. Ich weiß nicht, ob man das in der deutschen Sprache sagen kann. Dann kommt heraus, was drinnen ist. Wenn man ein Glas hat oder Gefäß, undurchsichtbares Glas oder ein Gefäß voll Wasser, sieht man nicht, was für Wasser drin ist. Bewegt man und rüttelt den Tisch, dann kommt heraus, was drinnen ist. So sendet Gott die Stürme, so lässt Gott die Winde wehen, den Sturm, um uns zu schütteln und in Bewegung zu bringen, so dass ans Licht kommt, was drinnen ist. Und was aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen, liebe Freunde. Machen Sie keinen Fehler. Was hier rauskommt, das ist das, was innen ist. Unsere Reaktionen ist das, was in unserem Herzen steckt. Dann schimpfen Sie nicht den Menschen, der Sie verletzt und auf den Zeh tretet. Erstens haben Sie es vielleicht selber schuld, dass der Zeh zu lang ist. Und wenn der auch so dumm ist und keine Augen hat zu sehen und Sie auf den Zeh tritt, dann danken Sie Gott für den. Weil der ist Gott, ein brauchbares Gefäß, um ihnen zu zeigen, was noch hier drinnen steckt, im Herzen. Und wenn Schmutz herauskommt, ist das eine Offenbarung, dass es noch schmutzig ist hier drinnen. Und wir sollen gereinigt und geläutet wie das Silber und das reine Gold sein. Unser Glaubensleben. Unser Glaube sollte köstlicher sein als das reinste Gold. Und so wendet Gott alles zum Besten. Und so wird die Trübsal, die Verfolgung, das Leiden, der Schmerz uns zum Segen. Dadurch werden wir geprüft. Und Gott hat viele verschiedene Art und Weisen und Mittel, um uns zu prüfen. Er hat ja den Abraham geprüft und gesagt, Abraham, hast du wohl noch die erste Liebe? Das sage ich zwischen den Zeilen. Das hat Gott nicht gesagt, hat ihn aber geprüft. Nun sage ich, Gott hat ihn geprüft, ob er noch in der ersten Liebe stand. Als Gott ihm sagte in der ersten Liebe, verlasse Vater und Mutter, dein Vaterhaus. Gehe in die Ferne, in ein Land, wo, das ich dir weisen werde. Und er wusste nicht, wohin er gehe. Der arme Mann konnte seinen eigenen Verwandten nicht sagen, wohin. Er war wie ein Blöder, wie ein Narr. Keine Antwort. Ja, Abraham, was machst du bloß? Ja, aber Gott hat mich gerufen. Und er war ein Narr für Christus. Und hat alles verlassen. Und nach vielen Jahren, als Gott ihm gesegnet hat, einen Sohn geschenkt hat, sagte Gott, nun will ich dich prüfen, Abraham. Stehst du noch in der ersten Liebe? Opfere deinen Sohn. Ja, nun, dein Lieblingssohn, dein einzig geborenen Sohn. Kein anderen, der einzige. Und was hat Abraham gemacht? hat es getan. Trotzdem er die Verheißung hatte, in diesem, deinem Samen wird dein Name genannt werden, war Abraham bereit, um alles auf den Altar zu legen, alles fahren zu lassen, auch die Verheißung, das Wort, das er bekommen hat, und sich Gott beugte. Gott hat ihn geprüft. Und da kam die Wahrheit ans Licht, dass er wirklich ein Vater der Gläubigen ist. Und zum Vater der Gläubigen wurde. Nun, wir haben wohl auch Prüfungen, haben wir nicht. Ja, schon manches erlebt, nicht. Was ist ans Licht gekommen? Was ist daraus geworden? Sehen Sie sich selbst. Werden Sie die Siegeskrone, die Krone des Lebens empfangen? Leider bei einigen geht es so, dass sie verbittert sind. Wenden sich vom Christentum. Ach, ich bin so zu Schanden geworden. Ich habe den Mann so vertraut. Ich habe heraufgesehen. Ich dachte, er ist ein Gottesmann. Und find, dass das nicht so ist. Wenn er denn kein Gottesmann ist, warum sind Sie kein Gottesmann? Dann seien Sie ein Gottesmann und werden Sie ihm zum Segen. Stehen Sie ihm zur Seite und helfen Sie ihm. Und das ist keine Entschuldigung, dass Sie sich von Gott wenden. Ja, das nicht. Aber vielleicht sind Sie nicht am Tag des Herrn und nicht im Geiste Gottes geblieben. Nun, die vier Punkte, damit schließe ich. Die Trübsal, Drangsal. Der zweite Punkt, die 10 Tage. Dritter Punkt, arm, aber doch reich. Oder reich und noch reicher geistlich. Und dann alles empfangen Sie aus der Hand Gottes als Prüfung. Und wenn wir bewährt werden, sind, die Prüfung geschehen ist und Petrus sagt, durchs Feuer geprüft sind, das ist unser Ruhm. Das ist eine Ehre. Dadurch werden wir geläutet. Und dadurch kommen wir dem Herrn näher. Möge Gott schenken, dass wir ein Ohr haben zu hören. Und dass diese Worte Jesu an Smyrna auch eine Botschaft ist, an einem jeden persönlich unter uns. Lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst einen jeden unter uns. Wir haben gestern gehört, du wandelst unter uns, du beobachtest uns. Deine Augen sind auf uns gefesselt, auf uns gerichtet. Du kennst jede Aktion und jede Reaktion. Du weißt alles, da ist nichts verborgen. Herr, du weißt, was alles schon ans Licht gekommen ist, die Umstände. Alles, was uns begegnet ist. Und du weißt das, was ans Licht gekommen ist, ob das gut ist oder nicht. Schenke, dass diese Stunde dazu dient, dass wir gereinigt, geheiligt werden. Und wenn wir geprüft werden, dass wir als echte und wirklich erfunden werden, als echte Christen. Und Herr, wenn hier eine ist, denn kein Christ ist oder kein echter Christ, möge dieser Tag und diese Stunde dazu dienen, dass es ein Tag des Herrn ist, ein Eingreifen Gottes im Leben. Amen.